Wer dieser Tage abends Nachrichten schaut und am nächsten Morgen schon an der Tankstelle vorbeiläuft, der weiß sofort, warum unser alltägliches Leben von der weltpolitischen Lage abhängt. Einerseits ist man dann in Gedanken bei der Tragik für all die Menschen, die in den sich mehrenden Konfliktregionen betroffen sind. Andererseits muss man sich auch fragen, wie viel Gestaltungskraft, wie viel Wirkmächtigkeit wir als Deutschland, Europa auf globaler Ebene, Bühne überhaupt haben, wenn man sieht, wie abhängig wir von ganz vielen den darin beteiligten Akteuren sind, vor allem in Bezug auf globale Rohstoffströme und darin wiederum ganz besonders die fossilen. Beim Blick auf die Spritpreise springt einem das sofort ins Auge. Weniger offensichtlich, dafür viel prekärer potenziell ist es beim Blick ins Supermarktregal. Wenn wir also unserer Vision von einer nachhaltigen Wirtschaft und Gesellschaft in Deutschland und Europa näher kommen wollen, dann müssen wir uns auch fragen, wie wir souveräner werden in Bezug auf all die Waren und Produkte, die wir tagtäglich nutzen. Aber wie kommt das, dass man so als Nachhaltigkeitsprofi, Experte, interessierter Mensch immer öfter über Sicherheitsthemen spricht? Was genau haben wirklich auch unsere Supermarktregale damit zu tun? Und wie erarbeiten wir uns dort mehr Souveränität und vor allem auch Resilienz? Große Fragen, die garantiert auch für viele, viele Sendungen reichen. Aber in den nächsten 60 Minuten werden wir ein paar Antworten bekommen. Und damit herzlich willkommen bei die Zuversichtlichen der 16. Ausgabe von unserer fortlaufenden Reihe an Diskussionen mit Autorinnen und Expertinnen rund um die Frage, wie wir einer nachhaltigen Gesellschaft und Wirtschaft näher kommen und was unser aller Beitrag dazu ist. Heute wieder aus dem Studio in Mainz und mit einem Gast, den wir in den letzten zwei Sendungen schon hier und da zitiert haben. Professor Andrea Büttner, einerseits Aroma- und Geruchsforscherin, Expertin für Bioökonomie, für Verfahrenstechnik, Kreislaufwirtschaft und auch Leiterin des Fraunhofer Instituts für Verfahrenstechnik und Verpackung. Ebenso ist sie Autorin von nicht nur wissenschaftlichen Papern, international veröffentlicht, sondern auch von zwei Büchern. Sie sehen sie neben mir. Die Bücher allerdings misst man nicht in Seitenanzahl, sondern in Kilogramm. Ich glaube, es sind ungefähr 5 Kilo. herzlich willkommen, Andrea. Ich hoffe, du siehst es mir nach, dass du der erste Gast dieser Sendung bist, dessen Buch ich tatsächlich nicht gelesen habe.
Ja, herzlichen Dank. Ich freue mich total, hier zu sein. Aber wenn ich das nächste Mal komme, hast du alle beiden Bücher gelesen.
Alle beiden. Und ein drittes ist auch schon mit dabei. Genau, neben mir steht Circular Plastics Economy, dahinter das Geruchshandbuch. Genau, und wer sich jetzt fragt, was hat die Kreislaufwirtschaft mit der Geruchsforschung zu tun, der wird in ein paar Minuten sehr überrascht sein. Aber dazu kommen wir noch. Ebenfalls mit dabei Reinhard Schneider, Inhaber von Werner und Merz, ebenso Autor von Die Ablenkungsfalle, die versteckten Tricks der Ökologie Bremser und für seine unternehmerische Arbeit vielfach mit Umweltpreisen ausgezeichnet. Herzlich willkommen, Reinhard.
Hallo, Zackes.
Mal ganz spontan, was ist eigentlich das letzte Buch, was du gelesen hast?
Ich glaube, das war das von Frank Schätzing.
Von denen wir zuletzt hier zu Gast hatten, genau. Dann einfach nochmal ganz schnell gucken, was wir denn da besprochen haben mit unserem letzten Gang. Frank Schätzing, auf der Website diezuversichtlichen.de gibt es alle Sendungen. Und wer Fragen stellen will, weil am Ende dieser Sendung werden wir natürlich allen Menschen aus dem Stream die Gelegenheit geben, hier auch mitzusprechen. Schreiben Sie Ihre Statements, Ihre Fragen, Ihre Thesen in den Chat, entweder über die Website, über das Fenster dort, direkt auf YouTube. Am Ende der Sendung spätestens schaue ich mal, was da alles zusammengekommen ist. So, starten wir. Ich habe es gerade gesagt, in deiner Vita, in deiner Arbeit verbindest du Aromaforschung und Kreislaufwirtschaft. Über den Zusammenhang warst du einst selbst überrascht. Wie kam das?
Ich war tatsächlich selbst überrascht. Also ich habe gestartet in Aromaforschung, habe mich immer beschäftigt mit den guten Düften, zum Beispiel in meiner Doktorarbeit mich beschäftigt mit dem Aroma von frisch gepresstem Orangensaft. Und habe dann begonnen bei Fraunhofer und habe gedacht, okay, ich werde jetzt da zuständig sein, weil dieses Institut Lebensmittel- und Verpackungstechnologien entwickelt. Habe es vor meinem inneren Auge gesehen, wie wir da also ganz genussvolle Lebensmittel entwickeln mit ganz einerseits natürlichen, aber auch sehr ansprechenden Aromen. Und dann bin ich gelandet in der Abteilung Produktsicherheit und Analytik. Analytik macht Sinn. Ich bin Lebensmittelchemikerin, ich analysiere Moleküle. In dem Fall waren es Geruchsmoleküle. Naja, und dann saß ich plötzlich vor so einem Berg stinkenden Kunststoffproben. Und das hieß, Andrea, du bist doch Geruchsforscherin, kannst du mal schauen, was da so stinkt? Also wir haben hier Plastikmüll und wir haben hier verschiedenste Recyclingprodukte, Materialien und überhaupt haben wir hier auch noch verschiedenste Kunststoffe. Und kein Mensch weiß, was das ist, weil es eben sehr, sehr schwierig zu analysieren sind. Geruchsstoffe sind sehr niedrig in ihrer Konzentration, sehr, sehr schwer nachweisbar. Und dann hieß es, mach mal. Und dann habe ich mich mit diesem Thema beschäftigt und war äußerst erstaunt, was wir da alles gefunden haben. Also nicht nur an unterschiedlich riechenden Substanzen, sondern teilweise eben auch bedenklichen Substanzen. Und dann war ich angefixt. Von dem Tag an bin ich mit noch offenerer Nase, noch offenerem Sinn durch meine Welt gegangen, durch die Supermärkte, durch die verschiedensten Läden und habe dann auch anderes entdeckt, was meine Neugier befeuert hat.
Da kommen wir gleich noch drauf zu sprechen, aber jetzt habe ich schon herausgehört, da war auch Recyclingplastik mit dabei. Und das heißt, gerade jetzt hier in dieser Sendung haben wir hin und wieder wirklich freudvoll verkündet, dass Frosch es schafft, bei vielen Produkten auf 100% Material aus dem gelben Sack zu setzen. Und jetzt stelle ich mir das so vor, wenn da dann so ein Berg Recyclingmaterial auch bei euch auf dem Band landet, das vielleicht sogar belastet ist, ist ja eigentlich auch nicht so nett. Habe ich das dann irgendwann auch im Sprühkopf oder so?
Das ist so ein Thema, das verunsichert tatsächlich einige Menschen, weil man sich sagt, okay, wenn das aufbereitetes Material ist, man weiß ja nie genau, was an Fehlanwendungen reingeworfen wurde in den gelben Sack. Wenn zum Beispiel irgendjemand in der Mineralwasserflasche mal Nitroverdünner gelagert hat oder Benzin oder so weiter und leert das dann aus und gibt dann die Flasche trotzdem in den gelben Sack, was passiert mit diesen Rückständen? Und ich bin ganz froh, dass ich habe lernen dürfen, als ich dann versucht habe, mich schlau zu machen über diese ganzen Sortier- und Reinigungstechniken, dass man fast alles, so gut wie alles, eigentlich aussortieren oder rausreinigen kann. Das heißt natürlich, okay, fast, was für schlimme Sachen können denn da zurückbleiben? Also ist es so, dass über die Sortierung alleine, die viele Chemikalien auch identifiziert werden. Das ging ja zum Teil bis zu Laserhochgeschwindigkeitsspektroskopie, wo dann einzelne Flakes angelasert wurden und man kann auch über Near Infrared da viel erkennen. Aber es ist auch so, gerade die Stoffe, die riechen und die auch migrieren können, sind eher flüchtig. Ja? Und da hat man den Vorteil, dass selbst wenn man nicht 100% hat aussortieren können, es Möglichkeiten gibt, gerade beim Polyethylen, was der gängigste Verpackungskunststoff weltweit ist, dass man das quasi rausköchelt. Das heißt, man erhitzt den Kunststoff so weit, dass er halt in Schmelze geht, was ja schon bei etwas mehr als 150 Grad der Fall ist. Und dann tun diese, ja, diese Kontaminanten, die nicht migrieren sollen, die wandern tatsächlich von sich aus dann einfach raus. Ist so ähnlich wie man, wenn man irgendwie Glühwein hat und hat Kinder zu Hause und dann kocht man den ein bisschen länger, damit der ganze Alkohol schon mal rausgeht, dann kann man es auch den Kindern geben. Wenn da noch Restalkohol ist, muss man vorsichtig sein. Und man kann dann testen, ob es tatsächlich eine Remigration von Kontaminanten aus der Plastikmatrix in das Füllgut gibt. Und das haben wir mal gemacht über einen Langzeitmigrationstest gemäß den strengen Kriterien der amerikanischen FDA-Behörde. Und seitdem haben wir die Lizenz, hätten wir die Lizenz in USA in unseren Flaschen Mineralwasser zu verkaufen, weil da nichts wandert.
Das beeindruckt. Und da war jetzt schon ein Stichwort mit drinne. Das war nämlich die Kinder und der Glühwein. Das passt perfekt, um wieder zurückzukommen zu dir, Andrea, weil das ist ein relevantes Problem. Ich glaube, wir hatten unser Vorgespräch vor einer Woche und da hast du schon was erzählt, was tatsächlich dann einen Tag später in den Schlagzeilen stand, nämlich Kinderspielzeug, Spielsand und Knetfiguren, die mit Asbest verseucht waren. Mhm. Also auch all das landet bei dir auf dem Tisch. Also ist jetzt, und wer sich wundert, wie wir von diesem Thema die Schleife nachher noch zu unserem Sicherheitsthema finden. Seien Sie gespannt, das kommt noch. Das hat Sinn, dass wir hier gerade eintauchen. Genau.
Ja, also warum tatsächlich, ist das so prekär? Das ist erstaunlich, was alles bei uns auf dem Tisch landet. Also einerseits ist es genau diese Welt der verschiedensten Technologien, die ineinander greifen können. Genau das Sortieren, das Behandeln, das Waschen, vielleicht auch lösemittelbasiertes Recycling, dass man die Kunststoffe auflöst, wäscht, reinigt. Und das geht für die verschiedensten Materialien, Verpackungsmaterialien. Aber wenn man sich mal anschaut, die Welt der Konsumgüter, der Bedarfsgegenstände, der Spielwaren. Und so bin ich dann auch auf das Thema nochmal intensiver gestolpert. Ich bin justamente in dieser Zeit auch zum dritten Mal Mutter geworden. Und es war genau die Phase, wo wir von der ganzen Verwandtschaft wieder mit allem Möglichen an Spielwaren überschüttet wurden. Das war meine Startphase am Fraunhofer Institut. Und dann konnte ich nicht anders und habe angefangen, an diesen ganzen Spielwaren zu riechen. Ich musste gar nicht das lange an die Nase halten. Das hat bei vielen Sachen gereicht, wenn ich es da hinten gehalten hätte, weil die zum Himmel gestunken haben. Und in dem Moment wurde ich im wahrsten Sinn des Wortes, jetzt hätte ich beinahe gesagt hellhörig, aber vielleicht wachriechend, unfassbar stinkende Produkte. Und ich
Stinken muss ja nicht giftig heißen, oder?
Ja, das ist die spannende Frage gewesen. Ich habe dann das ganz heimlich meinem Kind entwendet. War ja noch klein, es hat es nicht gemerkt. Mit ins Labor zerschnippelt und aufgearbeitet und die Analyse gemacht. Hoffentlich schaut mein Sohn nicht zu.
Ja. Ein altes Kindheitstrauma wird gerade aufgelöst.
Genau, wo ist denn das Spielzeug hin? Und habe dann also wirklich Substanzen gefunden, die A, gestunken haben, aber in Mengen in diesen Produkten waren. Das war keine Spurenanalytik, wie ich sonst in Lebensmittelaromen mache, sondern also für die, die chemisch bewandert sind, ich hatte da mit Substanzen zu tun im Gramm pro Kilogramm Maßstab. Ich habe mich da als Chemikerin gefragt, wie werden diese Substanzen eigentlich in dem Produkt, wie halten sich überhaupt noch gelöst, ohne rauszutropfen. Und das waren dann also wirklich so Sachen, Isophoron, Cyclohexanon, Kanzerogene, unfassbar für Kinder von 0 bis 3 Jahren. Orale Phase, ja, wo die dann besonders gerne auch mal ein bisschen da rumnuckeln. Und dann waren wir erst recht angefixt und haben weitergesucht, weil wir es gar nicht glauben konnten. Erstmal haben wir gesucht nach Geld. Denn uns sind diese Produkte auffällig geworden. Ich habe gedacht, oh, offenkundig ein Forschungsthema. Lass mal gucken, wo man da ein Projekt platzieren kann dafür. War erstaunlich schwierig, also bis zu unmöglich, diese Projekte gefördert zu bekommen. Also das ist das eine große Problem gewesen. Uns wurden die Projekte ständig abgelehnt, bis ich zu meinem Team gesagt habe, ist mir jetzt wirklich egal, wir nehmen das Geld selber in die Hand und wir untersuchen das.
Das ist jetzt aber, glaube ich, schon ein paar Jahre her. Also war das so ein Ausreißer? Wohin entwickelt sich aktuell der Trend? Ja.
Also das ist jetzt geschlagen 18 Jahre her. Und wir haben dann immer wieder das weiter fortgesetzt, dieses Thema. Es hat nicht aufgehört. Wir haben dann publiziert dazu. Wir haben auch immer wieder darauf hingewiesen. Ich durchforste seitdem jegliche Meldung, die in der RAPEX oder in diesen ganzen Alert-Systemen hochkommt. Es ist offenkundig kein Problem, das aufhört, sondern zunimmt und auf jeden Fall nicht eliminiert werden kann. Was ich noch krasser fand, dass wir dann irgendwann Produkte gefunden haben, die nicht nur zum Himmel stinken, sondern die eigentlich lieblich nach Kokos und nach Karamell geduftet haben. Das waren dieselben Produkte, die wir vorher schon als Kontaminanten verseucht gekannt haben. Und dann ist es mir irgendwann gedämmert, dass man anscheinend bei der Herstellerseite so wief war, weil es schon durch die Medien gegangen war, dass diese Sachen so stinken, dass man halt ein Kokos- oder ein Karamellaroma draufgegeben hat. Das ist für die orale Phase natürlich noch attraktiver.
Das ist schon richtig bitter.
Das ist richtig bitter.
Aber jetzt ist ja die Frage, ich meine, du hast es schon beantwortet, selbst wenn diese ganzen giftigen Substanzen in den Produkten sind, und das Fatale ist ja, dass es da vielleicht sogar schon direkt vom Kind konsumiert wird sozusagen, wollen wir trotzdem eigentlich nicht so viel Giftstoffe irgendwie im Kreislauf führen, selbst wenn wir sie irgendwie aufwendig vielleicht sogar rauskecheln können oder so. Also was macht das mit der Kreislaufwirtschaft oder mit den Recyclern?
Also es braucht ja zwei Voraussetzungen. Es braucht nicht nur einen guten Aufbereitungsprozess, sondern es braucht die Recyclingfähigkeit des Materials schon im Design. Und deswegen ist es halt notwendig, nicht erst das reinkommen zu lassen, was man nachher mit sehr großem Aufwand wieder rausholen muss, sondern halt von Anfang an darauf zu verzichten. Und da gibt es so gewisse Regeln, die wir auch versuchen zu etablieren in dem Kreis der am Recycling Interessierten. Und hat ja auch mal die Ehre, in Brüssel gefragt zu werden, damals von Franz Timmermans, was denn eigentlich im großen Rollout des Recyclings noch so im Wege stehen würde. Und dazu gehört unter anderem auch, dass man halt gewisse Regeln, also möglichst keine Farbstoffe reinbringen, die man schwer wieder rausholen kann, aber auch eben keine Additive, die die Eigenschaften des Plastiks verändern sollen, um gewisse IV, also intrinsische Viskosität, das sind so Fachbegriffe und Streckbarkeit und so weiter, verändern. Oder zum Beispiel ganz simpel Orangensaftflaschen dazu bringen, keine UV-Strahlen durchzulassen, damit der Orangensaft in der PET-Flasche ein halbes Jahr oder länger haltbar ist, wo man sich dann fragen muss, muss das so lange haltbar sein, wenn das eine Beschichtung ist, die das ganze Recycling kaputt macht, die also die Qualität des Recyclings zerstört, wenn man es versucht wieder einzuschmelzen, weil es dann vergilbt und auch andere üble Effekte haben kann. Und wenn man dann immer tiefer in die Materie reingeht, gerade über Cradle to Cradle, wir hatten es am Anfang Video, dann ist man am Ende nicht bei Gramm pro Kilo, sondern bei PPM, Parts per Million, nach denen man schaut. Mhm. Und dann muss man schon genau wissen, was man für Material hat und wie man die letzten Reste wirklich rauskriegt. Das, was manchmal hilfreich ist, ist, dass manche Störstoffe chemisch inert sind und nicht flüchtig. Und wenn die dann in der Plastikmatrix drinnen sind, dann können die zwar per se nicht, gibt es Einzelne, die vielleicht nicht wahnsinnig gesund sind, aber das Risiko, dass über eine Exposition, das heißt über Kontakt dann mit den Menschen, die wirklich aufgenommen werden in den Kreislauf, nahezu null sind. Aber es braucht hochwertiges Recycling. Nur dann hat man die Analyse, was ist drin und wie hole ich es raus. Wenn ich Downcycling mache, und da gibt es leider große Anreize, auch aktuell in der deutschen Politik eher Downcycling zu fördern, dann sind all die Sachen noch drin. Und dann hat man ein minderwertiges Produkt, das müffelt sogar, so braungraue Abwasserrohre zum Beispiel, großer Trend.
Ja, erst solange es nur Abwasser ist.
Recycling erfüllt nicht irgendwelche deutschen Bundesquoten, obwohl es über die Nachfrage hinaus einfach etwas ist, was Sackgasse des Recyclings in der Kreislaufwirtschaft darstellt, weil es kein einziges Mal mehr im Kreislauf geführt werden kann, weil so viele üble Sachen da zusammen sind. Also wenn, dann ein Anreiz zu hochwertigem Recycling, das schafft sogar Kosmetiktauglichkeit, die wir ja bescheinigt bekommen haben, für Hautkontakt bis hin zur Food-Grade-Tauglichkeit.
Jetzt habe ich vorhin eine Suspense aufgemacht und versprochen, von diesem Toxide im Kinderspielzeug-Thema kommen wir zu innerer Sicherheit. Und jetzt bin ich gespannt, wie ihr dieses Versprechen einlöst, weil ich frage mich natürlich schon, also was hat das mit dem Thema Resilienz zu tun oder innere Sicherheit, Andrea?
Also es ist ein Thema, das mich gerade auch nochmal sehr intensiv umtreibt. Wir sind ja in diesen sehr starken Abhängigkeitsverhältnissen von erdölbasierten Materialien und ja, man muss nur Nachrichten schauen. Ich denke, da wirst du sicherlich später auch noch was dazu sagen wollen. Man muss sich ja nur mal vorstellen, in welche verschiedensten Bereiche unseres täglichen Lebens Kunststoffe eingebracht werden oder wo sie eingesetzt werden und eingesetzt werden müssen. Ich persönlich bin mit der Forschung verankert im Bereich der Lebensmittel, der Verpackung. Aber wenn man auch mal in den Gesundheitssektor schaut, der Bedarfsgegenständesektor, also diese unglaublichen Mengen an Kunststoffen, die tagtäglich Einsatz finden. Und da ist es doch eigentlich eine logische Konsequenz, wenn man sich nicht in Abhängigkeiten fangen lassen und erpressbar machen möchte, dass man einfach ganz logisch darüber nachdenkt, diese doch sehr werthaltigen Stoffe im Kreislauf zu führen, um nicht immer wieder neue Stoffe über die erdölbasierten Produktionswege nachführen zu müssen. Das ist für mich eine absolut logische Konsequenz.
War das für dich schon immer? Ja. Kurzer Zwischenapplaus hier im Studio. War das für dich immer so, weil ich sage jetzt nochmal, ne, du hast angefangen mit Aroma- und Geruchsforschung, dann bist du im Bereich, ich sag mal, Nachhaltigkeit, Kreislaufwirtschaft gelandet und jetzt plötzlich innere Sicherheit. Das klingt so logisch, aber das war doch bestimmt nicht immer so.
Naja, die Bezüge, die sind schon immer eigentlich da gewesen. Es ist oft, von welchem Blickwinkel man draufschaut. Es ist für mich zum Beispiel ein totaler Aha-Effekt gewesen. Unsere Forschung, die wir betreiben, unsere Entwicklungen, Lebensmittel, Verpackung, Recycling. Wir haben sie über 20, 30 Jahre immer auch in der Form kommuniziert, dass es nachhaltige Lösungen sind. Also, dass sie der Nachhaltigkeit dienen, natürlich, erschließt sich jedem, ist total plausibel. Ich habe mich nur immer gewundert, warum es so viele Menschen gibt, die uns da so wenig zuhören, wenn wir sagen, wir entwickeln nachhaltige Lösungen, bis eben mir dann auch aufgegangen ist, ja Moment, uns war immer klar, wir entwickeln diese Technologien und Prozesse, um sicherzustellen, dass Menschen eine Arbeitsgrundlage haben, Geschäftsmodelle haben, Produkte produzieren können, eben aber nicht in Abhängigkeitsverhältnissen, sondern diese Stoffe mit, also auch immer wieder verwerten und im Kreislauf führen können. Immer mit dem Gedanken, wir haben 8, 10, 12, wie viele Milliarden Menschen auf dem Planeten zu einem bestimmten Zeitpunkt X mit dem zu versorgen, was sie im täglichen Leben brauchen. Und deswegen sind wir aber gar nicht auf die Idee gekommen, das Narrativ oder diesen Aspekt der Resilienz, der Souveränität zu bedienen, weil es für uns eigentlich sonnenklar war. Es war für uns einfach schlüssig, wir müssen diesen Weg gehen.
Für euch war das eigentlich schon lange, lange klar. Du hast gesagt, auch seit 20 Jahren. Reinhard, für den Rest der Welt wird das jetzt wahrscheinlich dieser Tage plötzlich sehr schnell klar, oder? Weil es ist ja ein Thema, was dich wirklich umtreibt. Du hattest Andrea mal zitiert und jetzt sogar eingeladen. Also
als wir den Termin geplant hatten, da hatten die wenigsten jetzt schon gewusst, also Donald vielleicht in den USA, aber und ein paar Insider, die dann schon Insider-Geschäfte gemacht haben, aber die wenigsten wussten, dass es dann jetzt zu diesem Iran-Konflikt kommen würde. Also wir sind von der Realität nicht nur eingeholt, sondern überholt worden, weil man kriegt jetzt quasi einen Vorgeschmack, was es bedeutet, fossile Abhängigkeiten nur zu tauschen, anstatt sie zu lösen. Wir haben ja in Deutschland und Europa die fossile Abhängigkeit von Russland, Nord Stream 1, 2, ja, Pipelines, Rohöl und so weiter, aufgegeben, um uns in eine zweite Abhängigkeit gegenüber dem Westen zu begeben, mit amerikanischen LNG, mit einem Zoll, mit einer Zollvereinbarung, wo Europa zwar 15% zahlen muss, die Amerikaner müssen gar nichts zahlen, aber dafür kaufen wir den Amerikanern vertraglich abgesichert ganz viel LNG ab. Solange die das liefern wollen, zu den Preisen, die halt Weltmarktpreise sind. Das heißt, auch wenn jetzt die Zuständigen in Deutschland sagen, ja, wir müssen keine Angst haben, dass wir in eine Versorgungslücke hineinschlittern, obwohl die ganzen Gasspeicher auf einem historischen Tiefstand sich befinden. Ich habe gerade heute geschaut, 20, irgendwas Prozent Füllstand. So wenig war das zu der Jahreszeit seit ganz, 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 ganz vielen Jahren noch nie in Deutschland.
Selbst nicht während Corona.
Und selbst nicht während Corona und
oder auch, der auch so wenig. Entschuldigung, das war die falsche Krise. Ich meine,
nee, auch nicht während beim Anfang des Ukraine-Kriegs.
Das wollte ich sagen, genau.
Nicht so niedrig, ja, als Putin die Pipeline zugedreht hat oder Nord Stream auch sabotiert wurde. Selbst da war der Füllstand nicht so niedrig. Und trotzdem ist es ja so, dass die Verbrauchsabhängigkeit von Deutschland eher wieder gesteigert wurde, weil man gesagt hat, nee, also auch im Energiesektor, da wollen wir jetzt die noch vorhandene Förderung der nachhaltigen Wind- und Sonnenenergie jetzt eher aussetzen, das braucht es gar nicht mehr. Und Überlegungen, wo man noch ein bisschen Richtung Gaskraftwerke gehen kann. Und das ist halt eine wirklich unselige Kombination, wenn man die Verbrauchsabhängigkeit nicht reduziert, sondern sogar eher wieder erhöhen möchte und gleichzeitig keine Reserven hat, ja, in den Gasspeichern. Und just dann, wenn man eigentlich dringend auffüllen müsste, der Gaspreis sich verdoppelt hat. Allein über die Iran-Geschehnisse hat er sich verdoppelt. Noch mehr als Rohöl ist der Gaspreis gestiegen. Dann muss man ja irgendwann die Speicher wieder befüllen. Und wenn man dann sagt, na okay, im Moment ist es zu teuer, wir warten mal, bis der Iran-Konflikt wieder vorbei ist und sich das alles preislich wieder beruhigt hat, das kann auch eine Weile dauern. Und während dieser Zeit hat Deutschland immer weniger Reserven bei weiter hoher Verbrauchsabhängigkeit. Das ist ein riskantes Spiel. Jeder, der das sieht, für den könnte das eine Einladung sein, so ein bisschen Druck zu machen in Verhandlungen, so nach dem Motto, dann gibt's halt mal ein bisschen weniger LNG oder wer weiß, vielleicht gibt's auch hybride Sabotagesachen bei den Anlandepunkten. Also es macht einen angreifbar bei einem kritischen Rohstoff, wo Deutschland nicht vom Haken kommt und derzeit wahrscheinlich wenn die Reserven gefüllt werden, muss zig Milliarden mehr zahlen müsste, als es früher der Fall gewesen wäre, wenn man vorgesorgt hätte oder noch besser die Abhängigkeit einfach mal zurückgefahren hätte.
Du hast ja diese Kurve, hast du mir vorhin kurz gezeigt. Du hast gesagt, wir sind so knapp über 20%. Ja. Während der Angriffsphase vom Überfall auf die Ukraine waren es so ungefähr 25% und die Median 50%. Also wir sind wirklich ganz schön tief.
Und wir sind auch im europäischen Vergleich unter denen mit den leersten Tanks.
Ja. Jetzt könnte man noch sagen, das war, glaube ich, entweder war ich Kind oder das war vor meiner Zeit. Es gab ja schon mal irgendwie so eine globale Krise, wo dann irgendwie der autofreie Sonntag eingeführt wurde. Könnte man nicht sagen, okay, dann lassen wir halt auch alle das Auto stehen. Magst du, weil du hast es vorhin nur angedeutet, wie abhängig ist der Rest unseres Lebens wirklich davon, dass wir fossile Rohstoffe haben? Was bleibt sonst noch stehen, wenn sie nicht da sind?
Ja, oder beziehungsweise wie abhängig oder wie wichtig sind für uns eben gerade auch Kunststoffe im täglichen Leben. Und das möchte ich wirklich nochmal betonen, weil sie ja in aller Regel immer jetzt in so einer negativen Ecke stehen. Ich möchte eigentlich oft das Wort Plastik oder Kunststoff gar nicht mehr verwenden, weil es in der Bevölkerung generell als immer gleich so als schlecht eingeordnet wird. Am liebsten würde ich immer von Hochleistungspolymerwerkstoffen sprechen.
Das ist gar kein Problem.
Ist vielleicht jetzt nicht so ganz eingängig für jeden, aber klingt auf jeden Fall beeindruckend und das sollte es auch sein. Denn schließlich ist in diese Entwicklung dieser Materialien sehr, sehr viel Grips gegangen. Und das sind ja unfassbare Materialien, also mit denen man so vieles gestalten kann, die so leichtgewichtig sind, die eben ermöglichen, dass man unterschiedlichste Formgebungen macht und. Also es ist wirklich dringend notwendig, dass diese Wertschätzung wieder entsteht. Und wenn wir diese Wertschätzung für diese Wertstoffe auch wieder haben, dann ist es auch ein wichtiger Schritt dahingehend, dass wir diese Stoffe dann auch oder diese Materialien im Kreislauf führen können.
Trotzdem, damit wir wirklich das, wenn ich da kurz anhöre, auch die Werthaltigkeit in der Wahrnehmung hängt auch ein bisschen damit zusammen, wie oft ein und derselbe Stoff eine Wertigkeit entfalten kann. Das heißt, wenn das nur einmal nutzen und weg ist, ja, als Wegschmeißartikel, dann ist die Nutzungsphase, die den Werteindruck ausmacht, oft nur Sekunden. Wenn ich aber weiß, nee, das Teil hat ganz viele Leben und bei jedem Leben wird es nicht unwertiger, sondern wird über die scharfen Kontrollen im Idealfall sogar noch gereinigt von irgendwelchen Reststoffen, die drin sein können und wird eigentlich immer wertiger und wird vom Verbrauchsgut zum Gebrauchsgut. Bei wenig Energie, wie toll ist das denn? Und das verringert noch unsere Abhängigkeiten gegenüber hybriden Bedrohungen und Autokratien. Es ist fast zu schön, um wahr zu sein.
Wir sind jetzt genau in der Hälfte angekommen vom Talk und in der Regel haben wir ein paar düstere Szenarien und arbeiten uns zur Zuversicht vor. Aber weil wir noch bei der Hälfte sind, darf ich, glaube ich, noch einmal im düsteren Szenario bleiben. Also wirklich, damit ich mir das wortwörtlich vorstellen kann, als ganz normaler Mensch in meinem Leben, ich höre leere Gasspeicher so tief wie noch nie. Ich höre, Plastik ist wichtig. Aber was heißt das? Also wie weit sind wir davon entfernt oder wie schnell könnte es passieren, dass uns wirklich jemand unter Druck setzt? Und was heißt das ganz konkret, wie ich es in der Anmoderation gesagt habe, mit dem Blick ins Supermarktregal? Also wie fragil sind wir da wirklich als Gesellschaft?
Und was sind die Strategien, mit denen wir unter Druck gesetzt werden? Und da sind wir wieder bei Safety and Security. Also unser Begriff von Sicherheit im Deutschen ist leider ein bisschen eindimensional. Im Englischen ist das schon deutlich charmanter, weil es, wenn jetzt unsere Versorgung mit Materialien angegriffen werden würde, dann könnte das ja auf zweierlei Wegen passieren, wobei man immer sagen, also vorsichtig sein muss mit dem Begriff Angriff. Aber prinzipiell gibt es verschiedenste Arten. Also einerseits, ja, jemand kappt oder schränkt unsere Versorgung mit erdölbasierten Materialien ein. Das kann natürlich ein direkter Weg sein, macht es teuer, drosselt die Versorgung, was auch immer. Das ist der Begriff Security. Das andere ist, wir haben Materialien, aber sie haben eben keinen Wert oder nur geringen Wert, weil sie minderwertig produziert sind, weil sie hochgradig Chemikalien belastet sind. Es hilft uns nichts und leider ist das exakt die Situation, in der wir uns befinden in Deutschland und in Europa, dass wir aus einem internationalen Markt mit Produkten, mit Materialien im wahrsten Sinn des Wortes überschüttet werden, die von minderwertiger Qualität sind, also aus dem internationalen Handel beispielsweise, oft auch über den E-Commerce. Denken Sie nur an diese ganzen billigen Textilien, also alle diese billigen Konsumgüter, Ströme, Massenströme, und das sind wirklich Massenströme, die bei uns hereinkommen, wo wir einerseits das Müllproblem bekommen von diesen ganzen Wegwerfklamotten und was es nicht alles ist. Das könnte man sagen, ist doch super, dann recyceln wir das ganze Zeug. Aber bei den Chemikalienbelastungen, die diese Produkte mitbringen und der minderen Qualität der Polymere, kann man damit auch gar nichts mehr anfassen. Im Gegenteil, sie schädigen unsere Kreislaufwirtschaft, weil unsere Recycler dann vor dem Dilemma stehen, dass sie dieses ganze schlechte Zeug mit dem Müll in ihren Recyclingprozess reinbekommen und dann nicht mehr schaffen, eine hohe Qualität zu gewährleisten, weil man das so viel kann man gar nicht mehr sortieren und reinigen und machen und tun. Das ist einfach ein riesiger Berg.
Das heißt, man kann uns zweierlei zusetzen. Man vergiftet sozusagen das Zeug schleichend, was bei uns landet. Oder andererseits, man sorgt einfach, wenn die Lieferungen gestoppt werden, und da gibt es das ja schon sehr zentriert auf ein paar wenige Player, dann wortwörtlich heißt das, habe ich im Supermarkt keinen Reis mehr, kein Waschmittel, weil ich habe vielleicht den Reis oder das Waschmittel, aber nichts, um es zu verpacken.
Das könnte der Effekt sein, und deswegen gibt es da eigentlich nur eine Lösung, also dass man auch gerade die Unternehmen unterstützt, gerade auch die heimischen Unternehmen, diejenigen, die qualitätsgesichert produzieren. Es ist so, wir haben Normen, wir haben Standards, wir sind also in einer Regulatorik eingebettet, würde ich jetzt mal sagen, die natürlich genau diesen Anspruch hat, dass die Verbraucherinnen und Verbraucher geschützt sind. Aber das sollte auch Wertschätzung erfahren, dass man sagt, okay, ich greife eben bewusst zu den Produkten, die bei uns hergestellt wurden, weil dann weiß ich, wie sie produziert sind. Und das, wenn es schon nicht gelingt von unseren Strukturen, die wir haben in Deutschland und in Europa, dass wir diesen komplett offenen Markt, der zulässt, dass wirklich jeder Schrott bei uns reinkommt, was ein absolutes Unding ist, wo die Regulatorik offenkundig nicht greift oder beziehungsweise die Kontrolle der Umsetzung der Regulatorik, dann müssen wir gemeinsam aufstehen und müssen sagen, okay, wir müssen alle dafür kämpfen und uns dafür einsetzen, dass solche Billigprodukte, die den Standards nicht entsprechen, schlicht und ergreifend keine Chance haben auf unserem Markt.
Da kommen wir so langsam schon zur Einflugschneise, zu den Lösungen. Also was wäre möglich? Ich habe gehört, das klingt natürlich erstmal schön, wir führen alles im Kreislauf hier, wir kreieren Arbeitsplätze, wir sind vielleicht sogar Technologieführer für das schnelle Sortieren und dergleichen. Der Weg dorthin allerdings, ich glaube, das ist nicht nur ein Schritt, sondern da braucht es ein bisschen mehr. Also ich habe gerade schon gehört, es bräuchte Regulation, dann schreit ja als erstes der Markt auf, oder? Reinhard.
Ich sehe den Engpass weniger in der Regulatorik, weil da ist ja schon vieles geschehen. Aber ich weiß aus der Praxis, dass der Engpass darin liegt, dass die Umsetzung, du hast es auch schon erwähnt, nicht kontrolliert und gemessen wird. Das heißt, viele geben sich damit zufrieden, ja, wir haben ja eine Verordnung, ein Gesetz oder eine europäische Vorgabe. Da hat man sich ja schon drum gekümmert. Die Frage ist, wird das kontrolliert und auch erfasst, ob zum Beispiel auch Rezyklatströme aus Fernost, weil das natürlich auch für manche noch immerhin einen gewissen Wert hat, ja, Rezyklate einer gewissen Qualitätsstufe dann zu importieren nach Europa, vor allem wenn die europäischen Strukturen schon ein bisschen so weggestorben sind. Und wenn man dann weiß, naja, man kann analytisch die Herkunft dieses Rezyklats und was jetzt genau drin ist, nur sehr, 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 sehr aufwendig herauskriegen, sondern eigentlich, um zu wissen, ist es überhaupt Rezyklat und was ist genau drin, findet man erst raus, wenn man vor Ort Audits machen würde, also quasi in China, wenn das von dort kommt. Jetzt weiß man aber, dass die Chinesen das nicht zulassen, dass die Auditoren aus Deutschland da in die Wertschöpfungskette gehen und schauen, woher
Guten
kommt
Tag,
das jetzt
wir
wirklich.
Wir sind der TÜV Süd.
TÜV Rheinland oder so, wird nicht reingelassen. Und dann sagt, ja, dann der Markt, der Weltmarkt, der offene, der braucht halt Vertrauen und dann müssen wir den Chinesen das glauben, das ist das Wesen des Welthandels. Nein, das Wesen des Welthandels ist, dass man Qualitäten unterscheiden muss, um sie den verschiedenen Werthaltigkeiten zuzuordnen. Und das nächste ist auch leider, wenn man eine tolle Verordnung hat, wie auch zum Beispiel die PPWR, also Packaging and Packaging Waste Regulation, also das europäische Verpackungsgesetz, ja. Da stehen tolle Sachen drin und in der Präambel von ganz vielen Gesetzen stehen immer ganz hehre Ziele drin, aber nachher sind die Gesetze so formuliert, dass man dann merkt, okay, das ist schwer umsetzbar, nicht nur aus technischen Gründen, sondern es gibt auch gar keine Strukturen mehr, die das könnten in Deutschland. Weil die ganzen Recycler, die mittelständischen, bisher keinen einzigen Anreiz gefunden haben, in die Maschinen zu investieren, die man dann bräuchte, um hochwertig noch recyceln zu können und einfach vom Markt verschwunden sind. Dann kann man sagen, wir haben eine Regelung, aber wir haben niemanden, der es macht. Und dann ist man wieder angewiesen, entweder auf Importe, wo man dann sagt, wir müssen den Chinesen das glauben, was die draufschreiben. Oder man sagt, ja, also die Quote war überzogen, auch wenn die gerade wieder hochgesetzt wurde, die tolle Recyclingquote ist halt nicht realistisch, dann geht halt nur die Hälfte und klappt halt nicht mit der Kreislaufwirtschaft.
Jetzt hast du mir ein bisschen was weggenommen, wo ich dachte, da steckt doch Hoffnung drin. Du hast es gesagt, die PPWR, also die Product and Product Waste Regulation, also auf Produkte und die Produktabfälle bezogen. Und Regulation heißt, es ist, EU sagt, Deutschland macht. Also das heißt, es ist eine Verordnung, das ist keine Wahl, das kann man nicht ausgestalten, sondern das ist sozusagen, geht direkt dann auch in die nationale Gesetzgebung über. Und da steht ja richtig Spannendes drin. Da stand bis 2030 35% Mindestrezyklatanteile und ab 2030 müssen alle Verpackungen recyclingfähig sein. Das klang ja eigentlich super.
Klingt super. Also ich würde vielleicht auch bei der Regulatorik noch mal ganz kurz einsetzen wollen vorher, also weil dass die nicht so gut umsetzbar ist oder nicht umgesetzt wird, die Erfüllung der Regulatorik. Man zieht sich da auch auf sehr einfache Dinge zurück, nämlich dass das ja gar nicht mehr überprüfbar ist, dass also diese Massenströme ja gar nicht kontrollierbar seien und so weiter. Und jetzt bringe ich ein bisschen Hoffnung rein. Bisschen Optimismus. Es geht sehr wohl. Es ist nur so, also in den alten oder in den früheren Strukturen der Kontrolle von Regulatorik, wie das halt früher im sauberen Wirtschaften noch eher so im bundesdeutschen Bereich war, man zieht dann irgendwo mal Proben und dann analysiert man dann die. Ja, das ist natürlich bei einem dermaßen globalisierten Markt mit diesen riesigen Strömen an Produkten, kann das nicht mehr funktionieren, dass ich da irgendwo Proben ziehe und die dann irgendwo hinschicke und analysiere. Aber hallo, wir leben in der Zeit von Digitalisierung, von Sensortechnologien, von intelligenten Schnellmethoden. Und jetzt darf ich den Werbeblock machen. Das sind ja durchaus auch Sachen, die wir zum Beispiel auch bei Fraunhofer entwickeln, genau sowas. Also was haben wir nicht alles an Technologien, an Sensor, an Messtechnologien, die man mittlerweile miniaturisiert, dezentral, irgendwo beim Zoll, irgendwo, wo das Zeug reinkommt, schnell einsetzen kann, um zumindest zu sehen, da weicht was ab von der Norm. Und das ist die Hoffnung. Ja, wir haben diese Technologien am Start. Es geht eigentlich nur noch um die Frage, wer zahlt dafür?
Und es ist auch eine Weichenstellung, die vor uns liegt, weil durch die Regulierung alleine, selbst wenn Deutschland dann Strafe zahlen müsste gegenüber der EU, wenn sie es nicht erfüllen können, dann können sie sagen, ja, wir haben es ja probiert und es ging nicht besser und dann ist es Schicksal, die Strafe zu zahlen. Es ist halt nicht mehr realistisch, das so ambitioniert, wie man früher mal naiverweise gemeint hat, das im Kreislauf führen zu können. Das geht halt nicht mehr. Das sehen wir ja leider auch bei der Rücknahme der Selbstverpflichtungsclaims vieler Großkonzerne, die gesagt haben, wir wollen bis zum Ende Ende des Jahrzehnts so und so viel im Kreislauf, ne, mit Rezyklaten recyclingfähig machen. Und jetzt heißt es, nee, wir müssen realistisch werden, uns für den neuen Realismus feiern lassen. Das war ja überzogen unter dem Druck nachher eines ganz anderen Zeitgeistes. Und jetzt mit dem neuen Realismus weiß man, das geht ja gar nicht so wirklich. Das geht einfach nicht.
Die Sachen, die nicht gehen, stapeln sich, oder? Weil
allerdings.
Diesen Joker hat die Autoindustrie schon.
Die Frage ist, wie geht man dann damit um? Ja. Sagt man dann einfach, wir müssen dann 1, 2, 3, 4, 5 Augen zudrücken, um irgendwas durchzuwinken und Downcycling halt auch als Recycling oder wieder anfangen, Verbrennung als thermisches Recycling zu bezeichnen. Ja, ich meine, allein der Begriff lässt einem ja schon kalt den Rücken unterlaufen. Oder wir lösen das über den Markt. Marktnah, das, was ja eigentlich immer die Konservativen auch meinen über den Markt. Und da gibt es sogar Chancen, weil der Markt, der war ja schon mal gekippt, sogar Richtung hochwertiges Rezyklat. Warum? Weil, ich hatte es ein oder andere schon mal erwähnt, Anfang des Ukraine-Kriegs waren ja die Rohölkosten und damit auch die Plastikkosten für Erdölplastik so in den Himmel geschossen. Die waren über 130 Dollar pro Barrel. Und da war es so, dass das noch nicht hochskalierte neuen Recyclingtechnologien, die kleinen, die waren dann nicht mehr teurer, sondern das frische Erdölplastik war teurer als das Recycling. Und dann sind ganz viele plötzlich zum Recycling, zu den mittelständischen Recyclern gegangen und sagen, ey, wir wollen euer Material. Und das ist diese berühmte industrielle Nachfrage, die dann einen Schub hatte. Und wir dachten schon, tschakka, jetzt setze ich das durch. Ja, jetzt wird es so zum Massentrend. Wir haben das ja über Open Innovation von dem Verfahren mit allen geteilt, wie es geht. Und jetzt kann sie es hochskalieren. Und dann haben wir uns gewundert, warum die Hersteller, ich will keinen Namen nennen, das noch nicht mal ausgelobt haben, dass sie jetzt Rezyklate verwenden in ihren Verpackungen. Und dann dachte ich, das ist doch eine tolle Sache, muss man doch draufschreiben. Oder hat das vielleicht damit zu tun, dass man dann unauffälliger sich wieder rausschleichen kann aus dem Rezyklat, wenn es eben nicht mehr günstiger ist und die Leute das nicht merken an der Änderung der Auslobung auf den Verpackungen. Und genauso war es. Und jetzt sind wir auch dabei, dass das Rohöl zumindest vorübergehend so teuer wird, dass es bald gar keinen großen Unterschied mehr macht, ob man nicht einfach Rezyklat nimmt, ja, was halt noch so teuer ist, weil es noch nicht hochskalieren konnte, weil noch nicht genügend investiert wurde. Und wenn man jetzt den ganzen Mittelständlern sagt, das ist nicht nur ein Strohfeuer, weil die investieren nicht, wenn sie wissen, ja, Moment, der Effekt, der ist in 2, 3 Monaten wieder vorbei, sondern die müssen ja ihre Kalkulation über 5, 6, 7, 8 Jahre machen, die ganze Abschreibungsperiode ihrer teuren Anlagen. Wenn ein politisches Signal kommen würde und sagen würde, wir wollen dauerhaft diesen kleinen Preisnachteil des Rezyklats ausgleichen über ein Bonus-Malus-System, dann könnte der Malus, der die ganzen Virgin in Verkehrbringer dann trifft, so gering sein pro Stück, dass das für niemanden unzumutbar wäre. Und es wäre auch für die Konsumenten noch nicht mal wesentlich spürbar, ja, kein Griff in die Tasche. Das könnte man mit sehr wenig Geld, sehr wenig Nachteilen, könnte man das erreichen, dieses permanente Signal zu setzen, wenn man es ideologisch wollte. Und da liegt der Hase begraben.
Und im Kern ist es die Frage für den politischen Willen, will man auch Resilienz?
Ja.
Und das ist eine ganz provokante Frage. Will man resilienter werden?
Da also, würde doch eigentlich gerade niemand einsagen.
Eigentlich verstehe ich das gar nicht. Die Antwort liegt für mich auf der Hand.
Aber ich fasse nochmal kurz für mich zusammen, was ich alles mitgenommen habe. Also es ist eine sehr komplexe Gemengenlage. Wir haben die Abhängigkeit von Gas, zum Beispiel auch von LNG. Da haben wir einerseits sind wir abhängig von Autokraten, dann sind wir abhängig von Verbündeten, wo wir dachten, auf die können wir uns sehr gut verlassen. Das ist jetzt plötzlich durch die jüngsten Entwicklungen in allerlei Verhandlungen nochmal über den Haufen geworfen worden, gerade wenn wir in die USA gucken. Aber dann gibt es auch, wenn wir sagen, wir recyceln mehr, damit wir da weniger abhängig sind, sind wir aktuell super von China abhängig, weil die in der Recyclingkette drinne hängen und wir ganz viel rüberschicken, damit die es recyceln, damit sie es wieder zurückschicken. Das heißt, das ist jetzt für mich so ein bisschen wie vom Regen in die Traufe. Also gibt es da überhaupt einen guten Ausweg? Das Schweigen hat zu lange gedauert, Entschuldigung. Andrea.
Es gibt nie einen, also es gibt auch nicht diese eine einzige Lösung. Es ist in aller Regel ist es die intelligente Kombination von verschiedenen Schritten und verschiedenen Lösungen. Ich habe das vorhin schon versucht, ein bisschen aufzuzeigen, weil man an verschiedenen Hebeln und verschiedenen Stellschrauben ansetzen muss. Also der eine Punkt ist natürlich eine Regulatorik, die auf Qualität abzielt, das ist ganz klar. Eine, die aber auch in der Lage ist, umgesetzt zu werden. Dazu gehören die entsprechenden Technologien, um sicherzustellen, dass in dieser modernen Welt mit einem neuen, modernen Kontrollsystem Dinge überwacht werden können und damit schon mal also unfairer Wettbewerb ausgeschlossen wird. Das ist der eine Strang. Der andere Strang ist die Wertschöpfung, die Wertschätzung erhöhen. Du hast so viele Aspekte auch schon benannt vorhin. Also wie sieht es aus mit den Additiven? Wie werden die Materialien hergestellt? Wir sind jetzt in einer Welt, die gerade auch ein bisschen noch an Komplexität gewinnt, aber ich bin da jetzt also wirklich super optimistisch, dass auch viele neue Chancen auf uns zukommen. Ich meine, man kann nicht jedes Additiv vermeiden, aber wir sind in einer Welt der zunehmend auch hoffentlich der Bioökonomie, der Nutzung nachwachsender Rohstoffe. Ich kenne so viele Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die schon so weit vorangeschritten sind, auch neue Hochleistungspolymerwerkstoffe zu entwickeln aus nachwachsenden Rohstoffen mit den dazugehörenden auch Additivwelten aus nachwachsenden Rohstoffen, dass ich jeden Tag bei meiner Arbeit sowieso schier begeistert bin, das vielleicht zum Begründung, warum ich eigentlich nicht in einem tiefen schwarzen Loch versinke, weil ich so tolle Ansätze sehe und dieses Werk zusammenzubringen, neue Materialien, ganz andere neue Werkstoffe, die plötzlich Eigenschaften mitbringen, die wir gar nicht kennen von den alten Hochleistungspolymerwerkstoffen. Das zusammengebracht mit dem Kreislaufgedanken und zwar von Anfang an gedacht und nicht erst dann später entwickelt. Also diese neuen Materialien gleich für die Recyclingfähigkeit und für die Kreislauffähigkeit zu entwickeln, plus der dazugehörigen Analytik, dass man nicht überrascht wird von dem einen oder anderen Molekül, das plötzlich wieder auftaucht, vielleicht sogar noch mit dem perfekten Geruch.
Aber jetzt von deiner Begeisterung.
Also man merkt, dass ich Spaß habe an meiner Arbeit, oder?
Aber jetzt von deiner Begeisterung im Labor für die biobasierten Hochleistungspolymerwerkstoffe. Sie stehen dann wirklich reihenweise im Supermarktregal, hochskaliert. Wie groß ist da die Lücke? Einfach nur.
Meines Erachtens könnte das sogar sehr, sehr schnell
passieren. Ist greifbar.
Wir brauchen einfach jetzt Leute, die sagen, oh Mann, ich habe es jetzt kapiert.
Das Zünglein an der Waage könnte die Frage sein, welchen gesellschaftlichen Wert bekommt Versorgungssicherheit zu hoher Qualität und Gesundheit?
Genau.
Und bisher hat man das als selbstverständlich genommen, ist es aber nicht. Und das kriegen wir ja heute gezeigt, zumindest auf der Preisschiene. Mhm. Und wenn das auch noch einlädt zu manchen Übergriffen, die wahrscheinlich auch nicht aufhören werden in einer Zeit, wo hybride Anschläge immer machbar sind, dann braucht es vielleicht einen Prozess, wo die Leute sich überlegen, okay, folge ich der Opportunismus-Agilität und gehe immer nach dem Billigsten oder bekommt die Sicherheit einen Wert auch, der mit einkalkuliert wird? Nicht nur in der Industrie, sondern auch vielleicht bis zum Konsumenten und sagen, wenn ich die Möglichkeit habe, ein Stück Sicherheit mit heimischer Top-Qualität und Unabhängigkeit gegenüber Erpressbarkeiten aufzubauen, was ist mir das wert? Und es muss nicht viel sein, um die Differenz zu den Kosten derzeit zu überwinden in Richtung Kreislaufwirtschaft Made in Germany.
Mhm, genau.
Ich bin ganz stolz auf uns. Wir haben hier schon ein paar Minuten tatsächlich sehr konstruktive Dinge an den Start gebracht. Und wir haben noch 10 Minuten. Wie immer die Einladung an alle Menschen im Stream. Ich habe schon ein paar Fragen auf dem iPad, aber schicken Sie jetzt noch schnell Ihre Fragen und Ihre Gedanken, weil jetzt läuft die Zeit. Ich werde es gleich in einer Minute anfangen durchzugehen. Davor muss ich noch eine Zahl loswerden. Wir sagen ja immer mal wieder, wenn wir uns besonders freuen, wie viele Leute da sind, verkünden wir diese Zahl. Heute dachten wir so, okay, nach einem Schätzing ist normal. Wir haben ja mal wieder einen Peak und dann geht's statisch nach oben. Aber dachte mir so, vielleicht behalten wir sie mal heute für uns. Beim Herrn Schätzing waren 76.000. Aber dann kam tatsächlich Andrea Büttner und wir sind bei 77.000 gelandet. freut mich enorm, also dass die Menschen sich gleichermaßen interessieren sozusagen für, ich sag mal, das Edutainment auf der anderen Seite und auf der anderen Seite wirklich auch die Wissenschaft. Das finde ich großartig. Das ist für mich so das mutmachendste Takeaway aus dieser Sendung. Gucken wir in die Fragen rein. Jo Becker auf YouTube. Wie schützen wir uns denn vor dem Entstehen von Mikroplastik? Ganz großes Thema.
Ganz, ganz großes Thema. Ja, also das ist natürlich ein Thema, das immer da sein wird. Also, und das ist auch eines, das wir im Blick behalten müssen, gerade bei den zunehmenden Schritten der Kreislaufführung. Also als allererstes müssen wir gucken, dass wir unsere Hochleistungspolymerwerkstoffe nicht einfach irgendwo in der Natur, in der Landschaft entsorgen. Genau. Ja. Ganz einfach, also dass wir sie so nutzen, wie ihre Nutzungsphase, ihre Nutzungsdauer ist, und zwar sehr bewusst, also dass wir auch eine gewisse Intelligenz mitbringen, was man zum Beispiel in einer vielleicht PET-Flasche abfüllt, dass das nicht immer die Garten oder sonstigen Chemikalien sind, die man dann dort abfüllt, sondern eben den bestimmungsgerechten Zweck dieser Materialien auch. Das hat für mich wahnsinnig viel, aber auch mit Bildung und mit Aufklärung zu tun. Ich erinnere mich an der Schule, damals, als ich in der Schule war, wir haben gelernt, Kunststoffe, was macht man mit Sammeln? Wir haben das alles gelernt, Kreislaufwirtschaft sortieren, das war Teil des Unterrichts. Ich habe 3 Kinder, ich habe sie alle gefragt, habt ihr sowas in der Schule behandelt?
Ja, also es gibt zwei Schlüssel, zwei Faustregeln, wie man Mikroplastik vermeiden kann. Das eine ist gerade von dir angesprochen worden. Sobald eine Plastikverpackung in die Natur gerät und dort langsam erodiert, das dauert zwar lange, aber auch wenn dann irgendwie es immer kleiner wird und bricht, weil man muss wissen, Plastik neigt zum Verspröden, wenn es längere Zeit UV-Licht ausgesetzt ist. Und dann wird es zermahlen durch Winde und wenn jemand drüber läuft oder ein Auto drüber fährt oder wie auch immer, wird es in immer kleinere Partikel dann auch runtergebrochen. Leider auch, wenn es gerade im Meer landet, insbesondere. Und das sollte man eben vermeiden, indem es eingesammelt wird und in den Kreislauf zurückgeführt wird, über zum Beispiel den gelben Sack idealerweise. Dann ist es als Flasche, wird es erfasst, da kann kein Mikroplastik abplatzen oder abbrechen, weil man es weiterverarbeitet, bevor es so spröde wird, dass es quasi zu Krümel wird. Und das andere ist, und das ist eigentlich die Hauptquelle von Mikroplastik heutzutage noch, vor allem von dem ganzen, von dem Nanoplastik, dass man beim Einkauf, gerade bei Kosmetik, darauf achtet, dass die sogenannten Trübungsmittel, die Opacifier, frei von Mikroplastik sind, weil die kann man auch in vollkommen gesundheitlich unbedenklicher Weise erreichen, um diese cremige Anmutung, die wie so eine Emulsion daherkommt, zu erreichen, obwohl es keine Emulsion dann ist. Ja. Mhm. Und früher hat man das gemacht eben mit Mikroplastik, das ist einfach Nanopartikel an Plastik, damit es so cremig, milchig aussieht. Das ist mittlerweile verpönt, aber es gibt immer noch Hersteller, gerade im Ausland, die das immer noch reinbringen und das ist dann das Migrationsfähige auf Nanogröße, das tatsächlich auch in Zellen eindringen kann.
Ja, oder dann eben der Reifenabrieb, also von Autoreifen ist nochmal eine andere
Quelle. Das ist auch nochmal ein großer Punkt.
Gibt es verschiedenste Quellen, aber wo auch aktiv dran geforscht wird, also zum Beispiel an neuartigen Reifen, wo genau dieses Phänomen eingegrenzt wird, also dass der Reifenabrieb nicht mehr solch ein Problem ist.
Ich durfte mal bei einem Nachhaltigkeitspreis sein. Dort wurde ein Unternehmen ausgezeichnet, die neue Gulli-Siebe erfunden haben, die das tatsächlich einsammeln, damit das nicht in die Kanalisation geschwemmt wird. Hier gibt's noch mehr Fragen. Auf YouTube schreibt jemand, hallo an alle, sehr lehrreich heute. Gibt es ein Land, das nicht oder wenig von anderen abhängig ist? Also im Sinne von abhängig ist man eh immer.
Also
aus dem China Publikum hat er, hieß es gerade China.
Ich habe jetzt in verschiedenen Antwortdimensionen gedacht. Tatsächlich, also was man bei China natürlich sieht, ist, dass alles, also diese gesamte Staatsstrategie auf Souveränität, auf Resilienz bis hin zu Autarkie ausgerichtet ist. Und das sieht man nicht nur in dem Bereich jetzt der Kunststoffe, das sieht man für den gesamten Ernährungssektor. Also ich war dort auch auf Delegationsreise und wir beschäftigen uns ja auch bei Fraunhofer zutiefst mit dem Thema Szenarien. Was könnten potenziell für Szenarien eintreten und was müsste man tun, unter welchen Szenarien auch immer? Und ich meine jetzt hier auch das Thema geopolitische Entwicklungen, um unter verschiedensten Rahmenbedingungen Resilienz, Souveränität oder gar Autarkie aufrechtzuerhalten. Und das ist massiv, wie dort investiert wird. Sodass man also wirklich diese ganze Kette in der Hand hat. Ein anderes Beispiel, das mir durch den Kopf gesprungen ist, das vielleicht so ein bisschen jetzt das Gegenbeispiel in negativer Form ist. Wir haben gerade mit afrikanischen Staaten sehr viel zu tun, die ein riesiges Problem haben und es klingt auf den ersten Moment eben verwirrend, aber dann doch logisch. Es gibt einige afrikanische Staaten, die einen Kunststoffban haben. Ja, warum? Weil man wollte eben keine Kunststoffe, kein Mikroplastik mehr in der Natur haben. Hat man gesagt, also Kunststoffban, es dürfen keine Kunststoffe, keine Verpackungen, Verbot. Das Ganze eskaliert gerade dezent, weil die Menschen müssen dort ja trotzdem weiterhin Lebensmittel produzieren und diese Lebensmittel auch in irgendetwas abfüllen. Und nachdem keine Alternativen da sind, habe ich jetzt ständig mit erfinderischen, hochkreativen Menschen zu tun, die versuchen, aus allem, was da wächst, irgendwie Verpackung zu machen. Erst da ist mir richtig bewusst geworden, wie wertvoll Verpackung ist. Denn das bisschen, was sie jetzt an Vegetation haben, wird gerade abgeerntet, um daraus zwar biobasierte Verpackung zu machen, aber es wächst immer weniger und immer weniger. Also so kann es auch nicht laufen. Man muss sich schon erstmal die Dinge bis zum Ende durchdenken.
Vielleicht kann es ja auch schon mal ein Stück weit tröstlich und hilfreich sein, dass man möglicherweise auch zwischen verschiedenen Arten von Abhängigkeit unterscheiden kann.
Ja.
Weil das eine ist eine toxische Abhängigkeit im mehrfachen Wortsinn, die entstehen kann gegenüber Akteuren, von denen man weiß, dass sie gerne auch mal erpressen, wenn sie es einfach können. Und das andere sind Abhängigkeiten zwischen Gleichgesinnten in einem Team, in einem Verbund, in einer Community, in möglicherweise Europa, mit gleichen Zielen, durch intensiven Handel mit anderen Akteuren, die sich an Regeln halten und vertrauensbildende und vertrauenserhaltende Maßnahmen immer wieder in den Vordergrund stellen. Das sind positive Abhängigkeiten, wie man sie vielleicht auch kennt aus dem Privaten. Und diese Negativen gegen die Positiven einzutauschen, das könnte doch mal ein interessanter Weg sein.
Ja, wie in biologischen Systemen.
Also auch nochmal ein Plädoyer dafür, dass wir uns hier in der EU nicht auseinander dividieren lassen, nach dem Motto Divide and Conquer, sondern auch wirklich das Potenzial, die Macht unseres Binnenmarkts mehr gemeinsam global in die Waagschale werfen.
Die Symbiose gehen, genau.
Jetzt gibt es hier eine Frage an dich, Reinhard. Jürgen Stab will wissen, was ist noch nötig für die Entscheidung bzw. für das Unternehmen Werner und Merz, um biobasierte Kunststoffe als Verpackung einzusetzen?
Also ich habe grundsätzlich gar nichts gegen biobasierte Kunststoffe, solange sie halt ökologisch und funktional halbwegs in unseren Warengruppen das erfüllen können, was die Konsumenten sich zu Recht erwarten. Und ich weiß, es gibt diese Einsatzmöglichkeiten, aber in unseren Warengruppen ist das relativ schwer zu machen. Das liegt zum einen daran, dass viele Leute auch noch zwei Dinge verwechseln, die eigentlich gar nichts miteinander zu tun haben, nämlich biogenes Plastik ist eigentlich Standardplastik, das nur nicht aus Erdöl, sondern aus zum Beispiel Zucker hergestellt wird. Das ist chemisch nachher ident mit dem normalen Plastik, hat aber so ein bisschen das Problem, dass man die Erdölproblematik eintauscht mit der Problematik, dass man dann Zuckerrohr meistens in tropischen Regionen oder Mais oder was auch immer in großen Mengen anpflanzen muss, wo eigentlich Urwald das CO2 binden sollte, anstatt dass da Monokulturen entstehen, um Plastik zu machen. Und wenn dann dieses biogene Plastik irgendwo an den falschen Ort gerät, zum Beispiel ins Meer, braucht es auch 450 Jahre, bis das abgebaut ist, weil das chemisch ident ist. Ja? Mhm. Weil man kann diese Monomere genauso aus Zucker machen wie aus Erdöl. Erdöl ist ja eigentlich auch Biomaterial, was über Jahrmillionen in Gesteinsschichten eingefroren war. Dann das biologisch abbaubare Plastik, das ist wieder eine ganz andere Sache. Das klingt eigentlich toll, dass es Bakterien gibt, die das dann aufessen. Schwierig ist es, den Bakterien zu sagen, wann sie das machen sollen und wann nicht. Die hören manchmal nicht so genau zu, weil meistens lieben die Lebensbedingungen, wie wir Menschen auch, so moderate Temperaturen, Anwesenheit von Sauerstoff und Anwesenheit von Wasser. Diese Bedingungen finden die Bakterien im Supermarkt eigentlich viel eher vor. Und da sollen sie noch nicht die Flasche aufessen, sonst wird es ein bisschen unappetitlich, wenn das Regal runterläuft. Während wenn die Flasche dann im Meer ist, dann ist es schwierig. Da ist weniger Sauerstoff als im Supermarkt. Die Temperaturen sind vielleicht noch mal ein bisschen anders. Ja? Und das mit dem Salzwasser, da dauert es dann nicht 450 Jahre, sondern 250 Jahre, bis die Flasche dann da wirklich abgebaut ist. Und leider kommt last but not least noch ein Killer-Argument dazu. Und das macht es wirklich prekär, wenn so eine biologisch abbaubare Plastikflasche aus Versehen in den Recyclingprozess kommt, kontaminiert sie alles, was dort an Rezyklat aufbereitet werden kann, weil das ein Stoff ist, der jedes Recycling leider kaputt macht. Und deswegen denken wir, ist das hochwertige Recycling besser, weil es verführt die Leute auch nicht zu dem Gedanken zu sagen, wenn das biologisch abbaubar ist, dann kann ich es ja eigentlich irgendwo so in die Natur schmeißen, die wird sich schon drum kümmern.
Ja. Ich schaue. Kurzer Applaus. Also ein sehr komplexes Thema. Ich glaube, da könnten wir alleine eine Folge zufüllen zu dem ganzen Thema. Ich schaue mal kurz auf die Uhr. Wir sind eine Minute drüber. Wir nehmen uns immer noch mal entspannt 5 Minuten Zeit. Aber falls der eine oder die andere sich schon zum Abendessen verabschiedet oder andere Pläne hat, vielen Dank bis hierher. Wie immer auf diezuversichtlichen.de finden Sie alle Sendungen, die wir bisher hatten. Es sind jetzt ab heute 16. Alle 15 vorherigen kann man da noch mal anschauen. Dort gibt es auch den Newsletter zu den Die Zuversichtlichen. Dann verpassen Sie keine der kommenden Folgen und kriegen noch viele spannende Hintergrundinformationen. Und ansonsten würde ich sagen, nehmen wir uns jetzt noch die 5 Minuten, die letzten Fragen durchzugehen.
Gerne.
Ich schaue mal kurz. Dirk Tangemann im Chat. Was wir machen müssen, ist klar, aber wie erreichen wir die Politik? Du hast ja vorhin so gesagt, eigentlich müsste jeder das Thema Resilienz im Blick haben. Scheint noch nicht so zu verfangen. Also was fehlt, um die Politik zu erreichen?
Also ich denke, es ist wichtig, dass wir nochmal intensiver in diesen Diskurs gehen. Ich denke, jetzt ist genau die richtige Chance, die richtige Zeit. Denn in meinen Gesprächen, die ich hatte, in den vielen, vielen Gesprächen, war es doch im Mindset oft so verankert, Kreislaufwirtschaft ist eben irgendwas mit Abfallwirtschaft und ist irgendwas mit Nachhaltigkeit. Und man kümmert sich so am Ende darum, was man halt dann noch macht mit diesen Kunststoffen und so weiter. Ich glaube, jetzt ist genau der richtige Zeitpunkt, nochmal offensiv in den Diskurs zu treten, und zwar Wissenschaft. Sämtliche Wissenschaftsorganisationen, die sich mit dem Thema befassen, verschiedenste Unternehmens- und Organisationsformen zusammen im Schulterschluss, um auch diesen wichtigen Aspekt nochmal klar zu machen, also der Versorgungssicherheit. Und meine Erfahrung ist, ich führe jetzt seit einigen Monaten oder seit einiger Zeit diese Gespräche, es war bei mir ja auch ein Mindset-Shift. Der Mindset-Shift ist bei mir eingesetzt vor ungefähr 5 oder 6 Jahren, als wir angefangen haben, uns mit geopolitischen Entwicklungen zu beschäftigen. Wir haben vor ungefähr 5, 6 Jahren, es ist absolut verrückt im Nachhinein, uns mit möglichen Zukünften befasst und haben gesagt, was wäre, wenn meinetwegen Trump wieder gewählt wird? Was wäre, wenn es eine erratische Zollpolitik gibt? Was wäre, wenn große Konzernstrukturen plötzlich eine enorme Dominanz entwickeln, zum Beispiel im Digital Tech Sektor? Was wäre, wenn manche Länder sehr starke nationale oder nationalistische Eigeninteressen entwickeln? Man hat uns vor 5, 6 Jahren ausgelacht und wir konnten es selber nicht glauben, haben gesagt, naja, so schlimm wird es ja wohl nicht kommen. Und es kam schlimmer, denn es kam eine Mischform daraus und das war das Einzige, was wir nicht bedacht haben. Aber in der Beschäftigung mit dieser Frage, was wäre, wenn, haben wir angefangen, in Versorgung zu denken. Das war neu für uns. Vorher haben wir mehr Nachhaltigkeit gedacht. Wir haben da angefangen, in Versorgung zu denken. Wir haben angefangen, eine gedankliche Verteidigungsposition einzunehmen. Wir haben angefangen, über nicht nur Supply, Security, Safety zu sprechen, sondern über Defense. Und dann haben wir die weitere Entwicklung der Geschichte wie einen Film vor uns ablaufen sehen und wir können es bis heute nicht fassen. Und jetzt ist die Zeit, dieses extrem ernste Gespräch mit den Entscheidern zu führen. Denn meines Erachtens ist es ihr Job, sich über Szenarien Gedanken zu machen.
Und als ganz, ganz kleine Ergänzung auch mit den konservativen Entscheidern zu sprechen, weil bisher musste man immer sagen, ja, liebe konservative Politiker, es mag ja sein, dass ihr noch eine, sagen wir mal, eine Rechnung offen habt mit den Grünen, ja, aus historischen Gründen oder wie auch immer, oder mit grünem Gedankengut. Aber es geht hier um Sicherheit, wenn das kein konservatives Thema ist.
Oh ja.
Es geht um den Kern des Sicherheitsgefühls der Bevölkerung, und zwar nicht nur hypothetisch am Ende des Tages. Mhm. Und das ist keine ideologische Frage, es ist eine sehr pragmatische Frage auch.
Mhm. Es ist eine zutiefst staatsstrategische Frage.
Das könnte man fast jetzt so als Schlussappell stehen lassen, aber um die Schleife wirklich nochmal zu unserem Anfang zu binden und ganz praktisch was mit auf den Weg zu geben, Felix Schmidt-Klaasen fragt nämlich, könnten Supermärkte, Drogerien, Discounter und Co. das nicht noch mehr an Regalen kennzeichnen? Ich will noch zumindest eine Sache beantwortet lassen. Alle, die jetzt Angst haben, Kinderspielzeug zu kaufen und in die Krippe zu legen, was kannst du diesen Menschen mit auf den Weg geben für Kennzeichnung oder dergleichen?
Ja, ich kann es nur wiederholen, also tatsächlich die heimischen Unternehmen zu stützen, also auch wirklich die werthaltigen Produkte, die wir ja selber auch in unserem Warensortiment haben. Das ist nicht wenige Jahre her, wo auch ja Familienunternehmen gerade dicht machen mussten, die Kinderprodukte, Holzspielzeug, also werthaltiges Spielzeug hergestellt haben. Es hat mir das Herz geblutet. Es kann doch nicht so schwer sein, da die Euro in die Hand zu nehmen, vielleicht nicht das ganze Kinderzimmer mit allem Möglichen voll zu müllen, sondern dann auch an der Stelle bei den anderen Produkten einfach den Verzicht gemeinsam zu üben und die Kinder aber auch entsprechend aufzuklären. Das geht. Ich kann bestätigen, es geht, dass man die Kinder auch auf diesen Weg mitnimmt und dass sie dabei gleich das Bewusstsein für einen wertschätzenden Umgang mit Produkten und mit unserer Umwelt erlernen.
Also anstatt, dass ich am Handy hänge und das nächste oder das zehnte 1-Euro-Spielzeug kaufe, nehme ich 10 Minuten und spiele mit dem einen Spielzeug mit meinem Kind.
Oder ich gehe gleich raus in die Natur und mache Sport mit denen.
Okay, so weit wollen wir nicht gehen. Ich glaube, es reicht erstmal, das hochqualitative Spielzeug aus heimischer Produktion. Das ist doch ein schöner Ansatz für Resilienz. Vielen, vielen Dank. Ging dir noch was durch den Kopf zum Abschied, Reinhard?
Ich glaube, es war sehr viel dabei heute. Danke.
Ich möchte noch eine Richtigstellung machen. Diese zwei Bücher habe ich nicht komplett alleine geschrieben. Ah. Also ich bin Editorin der Bücher und da haben Dutzende von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern um die ganze Welt mitgeschrieben. Und das ist das, was mich besonders stolz macht. Ich habe zwar auch ein bisschen das eine oder andere Kapitel mitgeschrieben oder auch korrigiert und so weiter, aber das ist das Wissen von so vielen Menschen drin. Und es macht mir einfach Spaß.
Und du arbeitest auch schon an einem dritten Buch.
Ja, und das dritte Buch wird Food Sustainability, aus gutem Grund, Versorgungssicherheit. Und es wird tatsächlich nicht nur eins werden, es werden mehrere Ausgaben. Also wir haben hier schon das jetzt mit der mit Springer vereinbart. Und das werden mehrere Bände, weil das ist auch nochmal ein Fass.
Fassen wir das doch vielleicht als Fazit zusammen. All die Themen, die wir besprochen haben, innere Sicherheit, Resilienz, Souveränität, Versorgungssicherheit. Es gibt so viele Ideen, so viele kluge Menschen, so viele Lösungen, dass sie wirklich kiloweise die Bücherbänder füllen werden.
Man muss es nur lesen oder ihnen zuhören, das wäre
ja gut. Vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit heute genommen hast. Vielen Dank, Andrea. Und wie immer, vielen Dank, Reinhard.
Dankeschön.
Und vielen Dank natürlich an alle Sie, die Sie dabei waren im Stream. Bis zum Schluss, habe ich gerade gesehen, hatten wir alle Leute hier dranhalten können, sogar noch in der Verlängerung. Das ehrt uns sehr, dass Sie sich die Zeit genommen haben für so wichtige Themen. Lassen Sie uns das hinaustragen, auch an unsere Gegenüber, sei es in der Zivilgesellschaft, sei es in der Politik, das Gespräch weiterführen. Am besten wahrscheinlich sogar heute Abend schon, falls Sie Familie haben am Familientisch oder falls Sie rausgehen, Freunde treffen. Einfach mitnehmen ins nächste Gespräch. Es gibt alle Ausgaben auch als Podcast. Man kann das einfach schamlos weiterempfehlen oder Links verschicken, das geht auch. Vielen, vielen Dank, bis zum nächsten Mal.